Jetzt war ja gerade Jahreswechsel und diese ganzen Jahrescharts kommen und ich höre mir dann halt auch immer von den ganzen Promobuden die Urban Club Charts 2021 an und ich fall da halt mit einem leichten Würgereflex rückwärts vom Stuhl. Also jetzt nach fast 22 Jahren in Hamburg-Ottensen ansässig, kriege ich immer mehr ein Gefühl dafür, wie geil die Geschichte von diesem komischen Fleckchen Erde, was da so außerhalb der komischen Stadt Hamburg damals war und mal Dänemark hieß. Und das hat so viel Geschichte und so viel wirklich interessante Aspekte, wie und warum und wieso da was wann passiert ist, die halt auf Kunst, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wo ich sage, wie hat er denn das jetzt gemacht? Also so ein abstrakter Künstler, der jetzt ein blaues Quadrat auf eine weiße Wand malt. Ja, dann denke ich mir, das könnte ich doch auch. Aber irgendwie so ein Leonardo da Vinci, da denkst du, da ist ja schnell Schluss bei mir.
Also du packst die ganz großen Künstler
Ja,
jetzt auf die Karte hier.
entweder halt so Kunstfertigkeit oder halt grandiose Ideen. Das ist dann eher so auch Zeitgeistverständnis und wie man damit umgeht. Und da ist natürlich das Banksy-Universum unerreicht.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast DJ Matt. Moin, moin.
Moin.
Du bist geboren und aufgewachsen in Norderstedt, Musiker, DJ der Hip-Hop-Band Beginner. Du hast deine eigene Radioshow bei Enjoy, bist Labelbetreiber und heißt mit bürgerlichem Namen Guido Weiß. Auf deinem DJ Matt-Logo bist du als Zitrone dargestellt. Wie sauer bist du eigentlich oder was hat es damit auf sich?
Och, ich halte mich ja immer für extrem witzig. Meine Frau findet das nicht. Aber die Zitrone kommt tatsächlich, das war damals von einem sehr alten befreundeten Hamburger Klamottenlabel. Kleptomanics. Und die haben ja irgendwie diese naiven Zeichentrickfiguren etabliert als ihr Markenzeichen. Und eine von denen, die sie auch als T-Shirt hatten, war halt so eine bekloppte Zitrone, die da rumsteht. Und die fand ich immer total witzig, den habe ich total gerne angehabt. Und irgendwann ging es mal los, dass ich halt mit Jan Delay, meinem alten Bandkollegen, auf Tour war und da so den Opening-DJ gemacht hat auf seiner Stadion-Tour. Und da dachte ich mir, ey, da könntest du doch auch Merchandising haben, wenn du da schon jeden Abend eine Stunde vor tausend von Leuten Musik auflegst. Und dann hab ich so gedacht, was könnte man denn machen? Und der Pit von Kleptomanics meinte immer, komm, wir machen mal was zusammen. Und dann kam ich irgendwie auf die Idee, oder ich weiß gar nicht mehr wer, halt eine Version von dieser Standard-Zitrone, die auch auf den ganzen Unterhosen und Bettwäschen und was nicht alles von denen thront, die quasi so ein bisschen Richtung DJ Matt zu modifizieren. Und der Haus- und Hofdesigner Stefan Marx von Kleptomanics hat dann netterweise die DJ Matt-Zitronen-Variante entworfen und wir waren alle total happy. Und das Ding war halt so gut, dass ich das dann gleich übernommen habe, ungefragt natürlich.
Jetzt hast du gleich zu Eingang gesagt, dass du dich für witzig hältst, wo andere wiederum nicht. Worüber kannst du denn lachen? Also gibt es so Komiker, hätte man früher gesagt, Comedians heutzutage, über die du schon mal blind, herzhaft lachen kannst?
Also blind sowieso und die haben auch wirklich, also neben dem Mad-Magazin und Feuerstein in den 70ern, die ich wie bekloppt auf Flohmärkten gebraucht gekauft habe, haben wirklich nachhaltig mein Gehirn versaut, Monty Python. Also die halte ich immer noch für die absolute Speerspitze des menschlichen Humors ever. So. Die sind einfach so geisteskrank und grandios, wahnsinnig bescheuert, blöd, komisch. Wir haben letztens zufällig reingeseppt, so um Silvester rum laufen die ja dann alle wieder. Da lief, glaube ich, Sinn des Lebens oder was? Der mit dem toten Papagei. Und dann auch in der
Der
deutschen
Papagei ist nicht
Synchronisation.
tot.
Der ist nicht tot, der
Doch,
ist mausetot.
der ist abgeritten zu seinen Ohren.
Genau. Und witzigerweise, normalerweise soll man sowas ja im Original gucken, weil die natürlich auch im Original grandios sind. Aber das war halt diese super geile, leicht besoffene Synchrontruppe, die halt auch so Blues Brothers synchronisiert hat und so weiter. Oder halt auch die ganzen Bud Spencer-Filme, dieses flapsige, etwas durchgeknallte. Und das waren ja immer die gleichen fünf Leute, die da halt irgendwie eine seltsame Party feierten, während sie da Filme synchronisiert haben. Und die haben ja ganz viel von dem Humor auch erst in der Synchronisation da reingebaut. Also zum Beispiel Blues Brothers im Original ist sehr viel weniger Slapstick als die Synchronisation. Und da gibt's auch Sequenzen, da sagen die gar nichts. Und in dem Deutschen haben sie dann einfach nochmal so einen Satz dazwischen gefummelt. Irgendwie denkst du, wie geil seid ihr denn? Und ich finde die deutschen Monty Python-Dinger aus den frühen 80ern auch ziemlich gelungen, so, ne? Also, der ist mausedot, der Lyric, den nehmen wir. Also, dass du dem Typen da halt dann irgendwie so einen plattdeutschen Akzent unterjubelst, der da gar nicht war, ist schon ganz gut. Also, ich kann mir die beide gut angucken.
Ne? Hast du denn, gibt's denn heute auch Leute, über die du lachen kannst? Keine Ahnung, Atze Schröder, Kurt Krömer. Hast du LOL geguckt?
Nee. Ich habe tatsächlich den ersten Fuck You Goethe-Film ganz gut gefunden, aber schon eine Weile her.
Da sind wir aber ganz unterschiedlich.
Auch, ja. Ich weiß nicht.
Ja.
Ich fand, wie heißt sie, Katja Riemann oder so. Ich fand die irgendwie sehr, naja, egal.
Okay.
Nee, muss ich nachdenken. Ich habe mich meistens eher so ein Schwachsinn, der dann so bei Instagram oder Facebook rumfliegt. Also irgendwie so ein Trend, auf Photoshop so Kinderzeichnungen von Tieren in echt nachzubauen, fand ich auf jeden Fall
ja.
ziemlich magenschmerzenmäßig. So. Da habe ich gut gebrüllt, ja.
Dann kommen wir mal vom Lachen zu deinen Lieblingen sozusagen, deine Hamburg-Lieblinge. Das ist unsere Schnellfragerunde. Welche ist deine Lieblingsgrünfläche?
Oh, wahrscheinlich jetzt Plan und Blumen.
Bestimmt. Welcher ist dein Lieblingsbücherladen?
Groove City, weil es da auch Schallplan gibt.
Welches ist dein Lieblings-TV-Format aus Hamburg?
Ui, gibt's da welche?
Da gibt's die Tagesschau.
Das Ach so, ja, genau, da, Tagesschau wollte ich sagen.
Großstadtrevier, ja. Notruf Hafenkante.
Noch sowas. Nie gesehen, sorry.
Okay, aber Tagesschau schon gesehen.
Ja, ich hab die DVD-Box, wie ist denn das hier, diese Oldschool-Hafen-Polizei-Serie, die so richtig corny aus den 60ern ist.
Steinitz?
Nee, Hafenpolizei.
Ach, Hafenpolizei.
Ja, ja, das ist super. Das ist so hyper corny, aber halt Oldschool Hamburg-Hafen-Bilder ohne Ende und das ist richtig gut.
So, dann kommen wir zu, welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Überquell.
Ja, gibt's ja vor allem gutes Bier, aber nebenbei kannst du auch eine gute Pizza
ja,
essen.
Ich trinke ja eigentlich gar nicht so
viel. Nee, eigentlich ja gar Alkohol. Nicht. Ne?
Ja, das hat nichts mit Philosophie zu tun. Wenn ich will, trinke ich auch Alkohol, aber ich will meist nicht. Und deswegen, ja.
Gut. Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Altona-Museum. War ich noch nie drin, aber ich finde es wichtig, dass das gibt.
Du warst noch nie drin? Es ist aber dein Lieblingsmuseum.
Naja, okay. Ich war schon mal im Shop vorne, das war gut.
Ja. Gibt es denn so, ich sag mal, so Stilrichtungen, die du dir gerne anguckst? Also Altona-Museum ist ja eher so Hamburger Geschichte und so weiter, glaube ich.
Ja, ich muss ehrlich sagen, also jetzt nach fast 22 Jahren in Hamburg-Ottensen ansässig, kriege ich immer mehr ein Gefühl dafür, wie geil die Geschichte von diesem komischen Fleckchen Erde, was da so außerhalb der komischen Stadt Hamburg damals war und mal Dänemark hieß. Und das hat so viel Geschichte und so viel wirklich interessante Aspekte, wie und warum und wieso da was wann passiert ist. Und da ist natürlich viel von einem Altonaer Museum zu gucken. Also dazu gehört dann ja auch noch hier das Stadtteilarchiv Ottensen in der Zeissstraße. Knaller. Da muss man mal hin. Das ist wirklich sehr interessant.
Jetzt gibt es ja einen anderen Stadtteil, mit dem man die Beginner doch mehr in Bezug setzt. Das ist Eimsbüttel. Wie kam denn von dir jetzt so der Weg von Eimsbüttel nach Altona? Ich meine, die sind jetzt nicht weit auseinander, aber in den letzten Jahren bist du schon jemand, der so eher die Fahne für Altona hochhält, ne?
Also mit Eimsbüttel hatte ich ja so viel nicht zu tun. Du hattest ja eingänglich gesagt, aufgewachsen in Norderstedt. Ich bin tatsächlich, und da möchte ich drauf bestehen, in Hamburg geboren, im Heidberg Krankenhaus.
Ja.
Du hast gesagt, Norderstedt, das geht nicht.
Ja,
okay. Ich bin gebürtiger Hamburger.
Ja.
Aber ich bin halt tatsächlich mein ganzes junges Leben in Norderstedt rumgeschlichen, in der Vorstadt. Und mein Zugang zu dieser ganzen Hamburger Rap-Szene war, ich bin halt so ein paar Jährchen älter als die meisten, so 5, 6 Jahre, und hatte halt schon ein Auto. Was halt, was mich sehr attraktiv machte bei sehr vielen von den jungen Spunden da, weil ich konnte halt überall hinfahren. Das war auf jeden Fall ein Plus. Und von daher war Hamburg für mich halt ein so ein großes Ding. Ich bin halt echt durch alle Stadtteile geschlichen und kannte überall immer.
Du hast die Stadtteile nicht unterschieden?
Nee, so nicht. Und das ist einfach so, dass das also die ganze Beginner-Ursoße eigentlich eher so ein Freundeskreis war, der sich mehr oder weniger um zwei Schulen gruppierte. Und da hatte ich halt nichts mit zu tun. Ich bin nicht mit Jan Eisfeld zur Schule gegangen oder so.
Hättest du ein Lehrer sein können.
Naja, die sind ja auch alle Gymnasiasten und ich hatte nur mittlere Reife.
Ja.
Ich habe aber mein Fachabi nachgemacht, hat aber keinen interessiert bis heute. Oh. Und
so auch ganz gut geklappt.
Ja, bisschen. Ja, und die sind ja auch alle nicht gebürtige Eimsbüttler. Also Jan und Dennis kommen beide aus Eppendorf und Pladin Martin, der uns da 98 dann mal Absentierte, der war eigentlich eher Lokstädter.
Das ist also alles eine Riesenlebenslüge, die wir hier aufdecken.
Ja, nö, das ist also die erste eigene Wohnung von dem Herrn Eisfeld zum Beispiel zusammen mit Schnabel, MC, falls den noch einer kennt. Die war dann in Eimsbüttel, also an der Osterfeldstraße, oder? Und da kam das dann so. Und irgendwie sind die dann von da weitergezogen, halt da an Richtung Grindelhochhäuser da an der Ecke und auf diesen legendären Hinterhof, weil das billig war. Und irgendwie der Typ, den die Häuser gehörten, den hat das nicht so interessiert. Da konnte man halt sehr viel Krach machen. Und da nur Künstler auf dem Hof waren, da hatte der wohl Bock drauf, war das halt ein ziemliche Anarcho-Spielwiese, wo die Gören da durchdrehen konnten. Mhm. Und das ist so der Punkt, warum das dann so einer der Epizentren dieser ganzen Nummer da wurde und da halt alle mal rumschlichen, weil man da halt auch hingehen konnte zum Abhängen.
Du hast ja jetzt darauf bestanden, dass du in Norderstedt aufgewachsen bist, beziehungsweise hier in Hamburg geboren bist, aber in Norderstedt aufgewachsen. Erklär mir doch jemanden wie meine Wenigkeit, die, ich glaube, ich bin zweimal in Norderstedt gewesen. Ja. Was ist das Besondere an dem Stadtteil? Also man weiß, da ist der HSV, HSV-Zentrum, das Nachwuchsleistungszentrum, glaube ich, oder so. Ja. Norderstedt ist natürlich selbstständig, kein eigener Stadtteil, sondern
Schleswig-Holstein.
Schleswig-Holstein
hat aber
schon.
Die gleiche Vorwahl wie Hamburg. Ja. Das ist so ein Hybrid. Also seit jeher streiten sich alle Institutionen darum, halt irgendwie die Kohle abzugreifen, weil Norderstedt war wohl schon immer ziemlich solvent. Also da waren gut situierte mittelständische Familien und die Steuergelder von denen wollten gerne alle haben. Und deswegen hat sich irgendwie das Telefonsystem von Hamburg da reingekauft. Aber offiziell ist es eigentlich Schleswig-Holstein. Das hatte so immer so seine Vor- und Nachteile.
Und wie hast du deine Jugend da so erlebt? Hing man dann so in der Fußgängerzone rum, so wie man das in den 80ern gemacht hat?
Oder? Also das ist ja so quasi so der fließende Übergang von der Stadt zum, also Stadt wirklich von der Vorstadt zum Land. Ne? Also ich weiß noch, Jan Eisfeld und ich glaube Martin waren einmal mit mir da draußen, da bin ich mit denen rausgefahren. Und Jan war schon irgendwie verhältnismäßig verstört, weil auf der linken Seite auf der Hälfte der Fahrt nur Wiesen mit Kühen drauf zu sehen waren. Das ist für einen Städter schon verängstigend, glaube ich. Und da merkte ich erst so, ja, wird halt so ein bisschen ländlich. Und ich weiß noch, also meine ganzen Schulkumpanen, mit denen ich halt irgendwie meine ganzen Freunde von früher, da war dann halt irgendwann so ein Scheideweg. Ne? Also so ein Drittel von denen, die ich kannte, haben sich dann Richtung Großstadt orientiert. Die wollen dann nach Hamburg und das wahre Leben durchdrehen und die anderen sind dann halt irgendwie eher Richtung Land gezogen und haben sich dann in Warkendorf 2 oder Tankstädten Häuschen gebaut. Und dann war das so, ne? Dann waren die einen halt draußen da und die anderen sind dann halt in die Großstadt gegangen. Und ich war dann eher so bei der Großstadtabteilung, aber da waren in meiner Schulklasse nicht so arg viele bei. Also.
Würdest du dich als den buntesten Vogel bezeichnen damals so aus der Schulklasse? Die anderen alle Reihenhaus und Bankkaufleute und so weiter?
Also alles ehrenwerte Sachen. Kinder sind ja alle irgendwie ein bisschen wahr. Also ich bin Einzelkind und ich hatte halt nie Probleme damit. Also ich konnte mich immer, mir ist einfach nie langweilig. Also ich finde, Langeweile ist nichts Negatives, sondern ist eine Chance. Und immer da wurde es dann witzig, wenn ich dann so saß und einfach wusste, ich habe jetzt einfach den ganzen Tag gar nichts, was ich machen müsste. Und ich habe halt ignoriert, was ich machen müsste. Also mein Zimmer aufräumen und Rasen mähen, hast du mich nie gesehen. Haben meine Eltern halt auch irgendwann mal aufgegeben. So. Und dann wurde ich halt immer kreativ. Ne? Mein Vater ist halt auch so ein Bastelheini, der halt irgendwie, was weiß ich, Fernseher repariert, Elektronik und Der war Werkzeugmacher. Also es gab einfach nichts, was kaputt ging, was man nicht selber repariert hat. Und so gab es immer irgendwas zu bauen und zu basteln und zum Auseinanderschrauben oder so. Und ja, weiß ich nicht. Also von daher, ich war schon immer ein bisschen Outsider-mäßig. Zum Beispiel saß irgendwann mal in meiner Schulklasse in der Realschule, saßen hinten zwei Leute vom Schulamt, wurde nicht weiter erklärt. Und irgendwann später habe ich dann gelernt, die waren wegen mir da, um mich zu beobachten, weil ich wohl als so ein bisschen verhaltensauffällig oder keiner wusste so genau, was mit dem Typen da los ist.
Weil du so still warst oder
weil
du so
ruhig warst? Nö, ich war eher so Klassenclown und habe da immer irgendwie rumgenervt. Aber also doof war ich nicht, aber ich habe halt gerne geärgert. Und Sachen, wo ich nicht verstehen konnte, warum ich jetzt Grammatik können muss, die habe ich auch einfach so kategorisch abgelehnt. Da war ich dann auch richtig schlecht. So. Aber zum Beispiel Mathe war ich zum Beispiel extrem gut, weil ich es irgendwie witzig fand, aber das so, ne? Und also ich muss schon irgendwie ein bisschen neben der Spur gewesen sein, sonst hätten die ja die beiden Schnarchis vom Schulamt da nicht hingesetzt. Aber war wohl im Endeffekt alles gut, also da ist dann nichts mehr nachgekommen, die waren dann wieder weg und dann war es das so.
Bist du zu einem späteren Zeitpunkt mal Lehrern so über den Weg gelaufen? Also bei mir war es halt so, dass wir die so Abi-Treffen doch sehr gepflegt haben und uns alle 3 bis 5 Jahre treffen. Und da gab es dann schon auch mal das ein oder andere lobende Wort, wie ich mich denn von dem Chaoten hin entwickelt habe, der ich dann irgendwann später war.
Ja.
Ist dir das auch mal passiert, dass also dann vielleicht ein Lehrer eine Autogrammkarte haben wollte oder so?
Nicht von der Oberschule, also die Realschule, da, also mein Deutschlehrer zum Beispiel, habe ich leidenschaftlich gehasst. Tatsächlich war es viel inniger in der Grundschule. Das war wohl eine der geilsten Zeiten. Und meine Grundschulklassenlehrerin, die ist mit meiner Mutter noch Ewigkeiten im Tennisverein gewesen. Und dann höre ich immer Frau Gramkau und habe ich wieder getroffen. Und wir reden ja immer noch von früher. Und die hat meiner Mutter wohl mal gesteckt, dass unsere Jahrgänge, also unsere Grundschulklassen, wohl die schönsten und nettesten und tollsten waren, die sie je hatten. Und ab da ging es irgendwie kontinuierlich bergab. Aber es war halt irgendwie, ich weiß auch nicht, also so diese komischen Sachen. Ich kann mich nur erinnern, dass wir im ersten Grundschuljahr sind wir mal mit 5, 6 Peoples die 2, 3 Kilometer mit dem Fahrrad dahin gefahren. Da war dann halt immer irgendeine Mutti oder Vati dabei, die uns begleitet haben, Kinder. Ab zweiten Schuljahr sind wir die 5, 6 Kilometer alleine gefahren. Und zwar bis zum Ende. Ganz normal, ne? Und mit 11 bin ich mit der U-Bahn alleine in die Stadt gefahren, um mir da Sachen zu kaufen. Kein Problem. Und weiß ich nicht, ich hatte, bevor es BMX-Räder gab, habe ich mir vom Spermel, das gab es damals, noch so ein altes Klapprad. Und die hat man dann umgebaut, so Schutzbleche ab, und dann hatte man so ein Sportrad quasi. Und ich wohnte direkt am Wald und ich war wochenlang mit dem Ding im Wald verschwunden. Da war ich noch nicht mal 10.
Aber immer den Rücken dreckig gehabt dann, weil du keine Schutzbleche mehr
hast. Ja, doch, ich hatte dann unter dem Gepäckträger hatte ich mir dann so ein Brett rangefummelt, damit das nicht so hoch. Und damit sind wir durch irgendwie Kuhlen und gesprungen und haben uns richtig mies auf die Fresse gehauen.
Und gab es mal schwere Verletzungen?
Ja, ich bin mal ziemlich glimpflich. Ich bin mal abgeflogen und auf die Bauchtasche gefallen, wo ich mein Werkzeug drin hatte. Und als ich dann aufgestanden bin, habe ich gesehen, dass die gekröpfte Zange durch die Tasche durchgestoßen war. Und wenn die andersrum in der Tasche gelegen wäre, wäre sie wohl genau in meine Wirbelsäule so auf Lendenhöhe geknackt. Und da habe ich wohl sehr viel Glück gehabt. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, wir sind mit diesen Fahrrädern einfach verschwunden im Wald. Wir haben wochenlang da irgendwie Fangen gespielt und so. Und sei mal sicher, meine Mutter wusste monatelang nicht, wo das Kind ist, nahm mir das. Und das war halt völlig in Ordnung, ne? Das musste.
Aber du musstest abends immer zu Hause haben,
ja,
wenn die Straßenbeleuchtung
ja, anging, so,
war das
ja,
Zeichen?
Ja, also so eine Ansage kenne ich nicht, aber ich war dann von alleine irgendwann, war halt gut, ne? Dann kommt man wieder. Aber so, das musste mal Helikoptereltern von heute erklären, was so damals normal war. Und natürlich Fahrradhelme, wie, was? Nee, ich fahre ja kein Moped, ne? Haben wir auch überlebt, also, aber ist auch nicht wichtig eigentlich.
Was hat dich denn dann damals so als Jugendlicher oder Heranwachsender so nach Hamburg gezogen, wenn du sagst, du bist mit 11 einkaufen gegangen?
Ja, ich weiß auch nicht wieso, aber ich war schon immer Kultur interessiert und zwar auch mehr als meine ganze Familie. Also es ist jetzt nicht so, dass meine Eltern jetzt musizieren würden oder halt
keine große Tanzkapellenerfahrung. Jazz,
nee, also die Plattensammlung meiner Eltern war pretty much average so. Also das waren vielleicht 40 LPs, davon war die Hälfte James Last und davon waren die Hälfte Weihnachtsplatten und die wurden natürlich Weihnachten rausgekramt.
Haben wir die gleichen Eltern gehabt?
Ja, normal so, ne? Und ich muss ehrlich sagen, also irgendwann hat mein Vater so viel Vertrauen in mich gehabt, dass er mich an seinen schönen Schweizer Lenko-Plattenspieler rangelassen hat mit 7, 8, irgend sowas. Und dann ist natürlich so, oh, Musik hören, geil. Ich hatte keine eigene Anlage und das findet man dann ja halt irgendwie ganz flashig. Und dann gehst du halt erstmal so den ganzen Quatsch durch, der bei deinen Eltern da im Regal steht, den die nie anhören. Versteht man gar nicht, wofür hat man denn Platten so. Und also ich meine, da war ich, wie gesagt, 8, 9 oder so und da hat man wirklich gar keine Ahnung von der Welt. Also du weißt noch nicht mal, was Schwarz und Weiß ist, was Soul oder Jazz oder Rock ist und du hörst es einfach nur an und 3 Platten haben mich halt total fasziniert als Kind, die ich dann immer wieder gehört habe. Das eine war die Hildegard Knef-Platte von meiner Mutter.
Ach, herrlich.
Ja, wahrscheinlich wegen dieser spooky Stimme. Das war halt super beeindruckend.
Ich hatte total Angst vor Hildegard Knef beim Der alte Wolf, weil ich immer überhaupt nicht verstanden habe, dass es da um einen älteren Herrn geht.
Alles klar.
Sondern ich hatte wirklich Angst vor diesem Wolf, den sie da besungen hat.
Ja, ich fand Mackie Messer immer ein bisschen, also
auch,
und der Haifisch der Szene. Ne?
Ja.
Nee, und die anderen beiden Platten, und das ist jetzt besonders, waren 2 Barry White LPs, die meine Mutter hatte. Und das waren auch wirklich die einzigen Soul-Platten weit und breit. Und die hatte meine Mutter auch nur, weil wir immer samstagmittags beim Mittagessen lief immer NDR2 und da kam immer das Reisemagazin. Da gab es immer so Reiseberichte. Also oh, wir sind jetzt in Panama und jetzt fahren wir mit dem Schiff durch den Blub so. Mhm. Und die Erkennungsmelodie war Love Theme von Love Unlimited Orchestra.
Mhm.
Kennt man vielleicht diese naja, also typischer Barry White Sound. Das hat
sich jetzt fast wie alles angehört.
Genau, ja, ja, also das kann man dann doch Shazam auch, wenn man will.
Ja.
Genau, und das lief halt immer. Und das fand meine Mutter so toll. Und deswegen hat sie sich mal eine Barry White LP gekauft. Und da war aber auch noch anderes Zeug drauf. Und diese beiden Barry White LPs fand ich unglaublich faszinierend mit 8. So, und ich, wie gesagt, ich wusste noch nicht mal, was schwarze Menschen sein sollen oder so, dunkelhäutige. Und ich fand halt diesen riesen Typen da drauf, der halt sehr dunkle Hautfarbe hatte, super faszinierend. Und der Sound war einfach so krass brachial. Und neben diesem eher easy listening Streicherding, was meine Mutter so gut fand, waren da halt auch ziemlich harte Funk-Breaks drauf und so, die später, habe ich dann gelernt, auch gerne im Hip-Hop mal verwendet wurden und gesampelt und so. Und die beiden Platten und die von Hildegard Knef zwischen dem ganzen Easy Listening und was nicht alles Zeug, was da stand, waren meine Lieblingsplatten, ohne dass ich irgendwas wusste. Und das finde ich verhältnismäßig interessant, weil irgendwas muss mich da ja getriggert haben an dem Zeug. Die fand ich halt einfach am spannendsten. Und da ging das so los, dass ich irgendwie Musik irgendwie spannend finde. Und dann, weiß ich auch nicht, sitze in Norderstedt und rein kulturell lief man da so ein bisschen hohl. Ne? Manchmal hatte man Glück und es lief was auf N3 so im Filmclub. Ne, und was man irgendwie mal ganz spannend fand, oder habe ich auch bei N3 gesehen, Monty Python. Das war das Einzige, was im deutschen Fernsehen im Original lief, auf Englisch, mit deutschen Untertiteln, weil Dennis Terz, das war der Moderator, der mit diesem grünen Rollkragenpulli und den leicht graulierten Haaren, der hat wohl damals durchgesetzt, dass das nicht synchronisiert wird, weil er der Meinung war, dass man den Witz nicht eindeutschen kann. Und da habe ich, also ich habe erst mit Monty Python wirklich verstanden, warum es Sinn machen könnte, Englisch zu lernen. Finde ich ziemlich interessant. Also danke NDR. Und ja.
Wann hast du denn das erste Mal so ein Live-Erlebnis gehabt in Hamburg? Also meins war ja Roger Whittaker 1974. Nicht in Hamburg, sondern in meiner Heimatstadt.
Okay, ja, das ist so Mexican Whistler.
Ja, den kennt fast jeder
ja,
mittlerweile auch wieder. Ich habe das Gefühl, das ist so in der Retrowelle wieder nach oben geschwappt worden. Ich mag das jetzt aber auch nicht nachmachen, weil ich habe nie gelernt zu pfeifen wie Roger Whittaker. Das hat mich als Kind damals total fasziniert. Den habe ich wirklich die ganze Zeit auf den Mund geguckt sozusagen.
Ja. Nee, mein erstes Live-Erlebnis ging halt damit los, als ich dann anfing, mich aus Norderstedt zu verabschieden und mit der Bahn nach Hamburg zu fahren. Also ich habe dann irgendwann schon gecheckt, dass es Hip-Hop-Musik gibt und die Karstadt-Plattenabteilung war so einigermaßen brauchbar. Und dann gab es noch, glaube ich, Sellhorn oder irgendwie sowas im Herold-Center Norderstedt, unserem Einkaufszentrum. Da konnte man auch so Chartplatten kaufen. Und die hatten dann bestimmt auch mal so die zweite Run-DMC-LP als deutsche Pressung da. Die hatte ich dann und die fand ich super. Die habe ich rauf und runter gehört. Beastie Boys sowieso. So ein Zeug, ne? Und dann 2, 3 Figuren bei mir auf der Schule waren dann auch so Hip-Hop-Heads. Die waren schon fast so Szene, die es in Norderstedt definitiv gar nicht wirklich gab. So. Also wenn man da wirklich ein bisschen mehr rausholen wollte, musstest du nach Hamburg, weil in Norderstedt gab es natürlich auch keine Clubs und nix, ne? Das nächste, wo vielleicht so ein Sound lief, war dann Haus der Jugend Langhorn. Und das war schon eine raffe Ecke. Also da lief man verhältnismäßig Gefahr, auf die Nase zu kriegen, wenn man da freitagabends rumlief und die ganzen Testosteron-Schneichis da rumschlichen irgendwie. Und da lief auch mal Hip-Hop. Und ich habe mir dann halt irgendwann angewöhnt, alles ranzurakeln und rauszufinden, wo man irgendwie rankommt. Und dann lief halt im NDR, ich glaube Donnerstagabends, war die Black-Music-Sendung von Ruth Rockenshop, Soul Train. Und da lief auch House und Soul und whatever. Und ab und zu halt auch mal auch Hip-Hop. So, da habe ich zum Beispiel Ice-T, I'm Your Pusher, das erste Mal in meinem Leben gehört. Und ich hörte dieses Lied und dachte so, verkackte Scheiße, was ist das? Das muss ich haben. Und dann bin ich natürlich zu Karstadt gerannt. Und also, Ice-T? Nee, haben wir nicht. Oh, und dann hab Guido halt rausgefunden, wo der erste Plattenladen in Hamburg war, der vielleicht auch Importe hatte. Und das war dann in Eppendorf, wie hieß der denn noch? Da gab es 3 von, ich glaube Rocco oder so, ich weiß es nicht mehr. Ziemlich bekannter Laden und da hatten sie die dann. Und dann ging das los und da in dem Fach standen dann noch andere Platten. Und dann habe ich ein paar angehört und mein komplettes Taschengeld auf den Kopf gehauen, was meinen Eltern nicht so gefiel. Aber jetzt kann ich es ja sagen, liebe Eltern, also mein Taschengeld ist fast komplett für Schallplatten auf den Kopf gegangen.
Und wann war jetzt das Live-Erlebnis? Weil Roger Whittaker war ja mein Live-Erlebnis.
Ach so, genau, das muss so 87, 88 gewesen sein. Da war ich
16, ungefähr.
Ungefähr 16 und da war Run-DMC, Public Enemy und Derek B, das war ein Profile-Typ aus England, also ein englischer Rapper. Der war DJ und Rapper gleichzeitig. Und die sind alle 3 zusammen in der Sporthalle aufgetreten. Und ich war eigentlich für Public Enemy da, weil ich totaler Public Enemy-Freak war. Aber Run DMC war einfach die krasseste Live-Show. Also was so Live-Kunst angeht und die reine Hip-Hop-Lehre, also zwei Rapper und ein DJ, sind die für mich immer noch die absolute Referenzklasse, was jemals auf einer Bühne stand. Und die haben einfach so die Wurst weggeknallt da. Und da habe ich auch noch ein T-Shirt von, was ich mir dann vor der Tür gekauft habe. Das war, glaube ich, das erste Ding in der Sporthalle. Und von da konntest du dann halt mit der U1 wieder ganz, ganz komfortabel nach Norderstedt zurückfahren. Und das zweite war, das war kurz danach in der Kampnagelfabrik Stetzer Sonic und EPMD auf Kampnagel. Und das waren dann ja schon auch echt richtig geile Sachen, was so Hip-Hop anging. Und die waren auch live extrem gut. Also Stetzer Sonic, The Hip-Hop Band, die kamen da halt mit Drummer und Keyboarder und was nicht alles, was damals im Hip-Hop total ungewöhnlich war, und die haben eine grandiose Live-Show gehabt.
Also. Wie ist das denn, wenn man jetzt mal weiterspringt und die ersten größeren Auftritte hat mit den Beginnern, wie konzipiert man denn da eine Live-Show? Ich meine, Jan Delay steht ja jetzt mittlerweile für eine riesen Kostümparade, ja, und so weiter und so fort. Aber wenn man jetzt wirklich so den ersten Auftritt hat, ist das dann erstmal eine Imitation der großen Vorbilder aus Amerika, oder?
Ja.
Ich meine, deine eigene, dein Anteil an der Live-Show ist ja relativ gering, du stehst ja eigentlich relativ klar dort im Hintergrund eigentlich
meistens. Ja, nur, also im Hip-Hop ist ja der DJ die Band.
Ja.
Also das heißt, alles, was ich da mache, ist alles, was da musikalisch passieren wird, wahrscheinlich so.
Mhm.
Wie gesagt, man will natürlich das erreichen, was man gesehen hat und was dann am meisten fasziniert hat. Und das war natürlich in Sachen Hip-Hop, du spielst deine Musik auch von Platte und kannst damit dann das machen, was man mit Platten so machen kann. Scratchy, scratchy und Übergänge mixen und halt vor allen Dingen aus diesem Half-Playback, was Hip-Hop ja eigentlich ist. Also die Musik kommt vom Band oder von Platte und dann wird live drauf gerappt. Daraus halt ein Live-Erlebnis zu machen. Und das ist, da gehört nicht viel zu, aber man muss es halt können. Und das ist eben das, was halt Run-DMC oder so geil machten, weil die eben alle ihre Instrumentale auch auf Maxis hatten und halt die ganze Show von Vinyl fahren konnten. Und das hatten wir natürlich 91, wo Beginner losging, nicht. Da hatten wir gerade mal eine Kompaktkassette. Und da war einfach die Performance mit deinem eigenen Zeugchen nicht möglich, ne? Und das war halt immer so Zähneknirsch. Und das hat uns halt immer ein bisschen geärgert. Also da wären wir gern hingekommen. Und natürlich hat man versucht, irgendwie auch EPMD-mäßige Musik zu machen. Oder Tribe Called Quest war auch ein großes Vorbild. Aber man hat sich halt tierisch angestrengt und hatte keine Ahnung, weil du konntest natürlich nicht den ganzen Tag auf YouTube Tutorials gucken, wie machen die das, was haben die für Maschinen, wie programmiert man so ein Beat, sondern du hast das nur gehört und dann hast du mit dem unzulänglichen Zeug, was du zur Verfügung hattest, da rumgestümpert, und irgendwann merkte man einfach, dass man zwar irgendwas zusammengenagelt kriegt, aber das ist wirklich, man hatte zwar vor, wie Tribe Called Quest zu klingen, aber es ist meilenweit davon entfernt, und wir waren dann wenigstens schlau zu erkennen, zu sagen, nicht, ey, das ist nur wie Tribe Called Quest. Und jeder, der so eine A-B-Vergleich hinkriegt, merkt so, das ist nicht so. Und dann lacht er dich aus, weil guck mal hier, das Tribe Called Quest ist dein Scheiß. Das war's ja wohl. Sondern du erklärst das, was du da zusammengebaut hast, zu einem neuen Ding. Und dann bist du die Referenz und dann gibt's auch keinen Vergleich. Weil das,
was wann war das bei euch so, dass ihr gemerkt habt, okay, wir sind wir und ja, wir können machen, was wir wollen? Und
das war am Anfang schon so. Das ging halt damit los, dass wir da halt nicht hingekommen sind, was die Amis gemacht haben. Und aber irgendwie war das auch lustig, was wir gemacht haben. Und man hatte halt die ganze Hip-Hop-Szene der frühen 90er, hatte ja halt, keiner wusste so richtig, wo es hingehen soll, also wie es zu sein hat. Aber alle wussten, wie es nicht zu sein hat. Ne? Es sollte halt nicht so ein Kommerzquatsch werden. Und das, was das neu erfundene Privatradio mit dem ganzen Superkommerz der 90er mit Boygroups und hast du nicht gesehen, der da um die Ohren gepfiffen hat, war halt irgendwie so der Antichrist. Und da wusste man zumindest schon mal, was man nicht machen will. Das war schon mal ein großer Vorteil. Und dann haben halt viele Bands sehr viele verschiedene Entwürfe zusammengenagelt und sich die meistens auf irgendwelchen komischen kleinen Jams in irgendwelchen Jugendhäusern in Braunschweig mal vorgespielt. Das war immer super interessant, weil das war halt sehr innovativ, ne? Also es gab halt nicht so krasse Vorgaben, wie irgendwas zu sein hat, so wie heute. Also wenn du keine 808-Drums und 32. Hi-Hat und ein Autotune auf der Stimme hast, dann kannst du ja, oder konntest du vor 5 Jahren gleich wieder einpacken. Und das war früher schon anders irgendwie.
Das war die erste Hälfte des Gesprächs mit DJ Matt. Es wird also Zeit für etwas Werbung, und zwar für unseren Kooperationspartner, die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. was die Elbvertiefung besonders macht. Sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt's auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr in eurem E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir kommen mal jetzt zu einer weiteren Rubrik, nämlich die Fragen der anderen Leute. Hören wir mal in die erste Frage rein.
Moin, lieber DJ Matt, hier Ralf Krüger von der Galerie Feinkunst Krüger. Ich habe viele Künstler, die sehr musikaffin sind und daher würde es mich brennend interessieren, ob du auch in dem Genre der Kunst eine Lieblingsmalerin, Lieblingsmaler oder überhaupt einen Lieblingskünstler allgemein hast. Sag doch mal.
Ja, ich muss sagen, also es gibt halt Sachen, die faszinieren einen total. Also ich stehe halt auf Kunst, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wo ich sage, wie hat er denn das jetzt gemacht? Also so ein abstrakter Künstler, der jetzt ein blaues Quadrat auf eine weiße Wand malt, ja, dann denke ich mir, das könnte ich doch auch. Aber irgendwie so ein Leonardo da Vinci, da denkst du, da ist ja schnell Schluss bei mir.
Also du packst die ganz großen Künstler jetzt auf die Karte hier.
Entweder halt so Kunstfertigkeit oder halt grandiose Ideen. Das ist dann eher so auch Zeitgeistverständnis und wie man damit umgeht. Und da ist natürlich das Banksy-Universum unerreicht. Und deswegen ist der quasi auch der Picasso unserer Zeit oder die. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das wirklich nur einer ist. Aber also allein in der Summe, was da schon rauskam unter diesem Banksy-Label, was da alles und wie präzise das immer genau auf die richtigen Knöpfe drückt und das absolut zu verstehen ist, was da abläuft, so. Und das finde ich schon ziemlich gut. Das ist mega simpel und unglaublich gut. Also klar, ich bin natürlich auch Hip-Hop geprägt, etwas Graffiti-affin, nicht wahr? Aber also, wenn es jetzt zeitgenössisch sein, aber ich finde ja hier, wie heißt der, Kuhn?
Jeff Koons.
Ja, Jeff Koons mit diesen riesen Aufblaspudeln, das ist auch, also da stehst du vor und kriegst die Klappe nicht zu, das ist schon sehr beeindruckend, also fand ich auch gut.
Aber da ja eher durch die Schlichtheit eigentlich. Ja, also auch. Die glänzen zwar, aber ist eine relativ einfache Idee.
Einfache Idee, aber bau das Ding mal so perfekt in der Größe, also da gibt's ja keinen Hersteller für riesen Chrompudel, ne? Also das ist schon nicht ganz so ohne sowas, also auch finanziell sowas mal herzustellen. Also.
So, wir kommen mal zur nächsten Frage.
Hallo DJ Matt, hier spricht der Bezirksamtsleiter von Eimsbüttel, Kai Gebgens. Ich würde gerne von Ihnen wissen, was Sie heute noch mit Eimsbüttel verbinden.
Ja, ich habe immer warme Gefühle, wenn ich da an dem ehemaligen Eimsbuschhof vorbeifahre. Heute weiß ich nicht, also so arg viel ist es nicht mehr, ehrlich gesagt. Das ist ja dann, ich meine, das mag er jetzt wahrscheinlich nicht hören, aber dann doch so die Wohnstadt, ne? Der richtig coole Kram war ja meist woanders. Und ich finde es halt schade, dass Eimsbüttel auch krass verloren hat, weil früher gab es da auch noch hier und da mal eine geile Kneipe und einen coolen Laden, so alleine das SPD-Haus da an den Grindelhochhäusern, was da für Partys waren früher. Und ich war wirklich großer Fan vom Grindel-Kino.
Also Grindel
1 habe ich Terminator 2 Premierenabend um 8 Uhr gesehen. Das ist bis jetzt eine der nachhaltigsten Kinoerfahrungen, die ich je hatte. Das war wirklich extrem gut.
Was ist denn jetzt eigentlich in diesem Eimsbuschhof? Wenn du da heute vorbeifährst, ist da jetzt eine Autowerkstatt? Oder?
Ich weiß es nicht genau. Also das Ding war, dass das, glaube ich, irgendwann vor allen Dingen das Eimsbusch Basement, wo dann halt irgendwie Tropf und die Fraggles und Illo und so gewohnt hatten, das ist, glaube ich, irgendwann als unbewohnbar erklärt worden, weil es einfach feucht war. Damals wurde es auch ausschließlich mit Elektroradiatoren beheizt. Also die Stromrechnung willst du nicht gesehen haben. Und der Herd in der Küche ist ja legendär. Der ist auf dem einen Dynamite Deluxe Cover drauf, weil der so unglaublich
ewig war. Aber es gab nie eine Idee, den ganzen Rums da zu kaufen oder
das, so. Das Ding war halt irgendwie, der Besitzer, dem ging's nicht gut. Der ist, glaube ich, mittlerweile auch gestorben. Der hatte so Herzprobleme und Kram. Und der hat sich halt irgendwann überhaupt nicht mehr um den Scheiß gekümmert. Und ich glaube, irgendwann ist das vererbt worden oder verkauft worden. Und der Nächste, der kam, der hat dann da das große Renovierungsgame angefangen. Und dann ist halt schnell für die unterbezahlten Künstlerinnen da halt irgendwie das Wasser zum Hals gestiegen. Und ich weiß nicht, ob da heutzutage noch so viel Musiker und so weiter am Rumflashen sind. Aber früher waren da halt auch so Opernsänger und irgendwelche Cellisten und so weiter, die dann da ihren Kram geprobt haben. Und streckenweise saßen die halt mit uns da draußen auf dem Hof und dann hat man schon mit denen auch mal irgendwas gemacht. Ne? Also es war, weiß ich nicht, es war eine sehr, sehr, sehr illustre, komische Kulturgang da. Ne?
Aber da nochmal was zu erwecken oder sich selber ein Denkmal zu erhalten oder ähnliches?
Das, also
habe ich dich jetzt auf die Idee gebracht.
Ich war da immer nur Gast, das wäre ja schon eher so ein Job für Jan. Also das Eimsbusch-Label war da ja auch in den Räumlichkeiten. Immer wenn da irgendwer ausgezogen ist, haben sie sich das Ding gleich gekrallt und da wieder Kollegen reingesetzt. Ne? Mhm. Also Bo hat da auch mal gewohnt und Dennemann war da irgendwo in einer Bude. Und Jan ist dann irgendwann irgendwo im Dachboden da noch eingezogen. Und dann hat er seine alte Wohnung zum Büro gemacht. Und also es war schon irgendwie eine lustige Ecke, aber es war auch immer ein bisschen komisch.
Naja, gut, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie.
Ja, das auch.
Sag mal, die Situation ist ja die, dass ihr als Beginner in stiller Regelmäßigkeit, aber mit sehr großem Abstand Platten macht. Und zwischendurch macht Jan Delay seine eigenen Solo-Geschichten. Also das heißt, du persönlich gehst dann quasi von der Bühne und setzt dich ins Auditorium und guckst zu, was der dann so die nächsten 3-4 Jahre macht. Wie siehst du da deine Rolle? Wie blickst du auf die Karriere des Einzelkünstlers Jan Delay?
Ich sag mal so, jeder hat ja seine Chance gehabt. Und das war jetzt nicht nur für Jan. Also das war einfach irgendwie so ein normales Inspirationsrefreshment, würde ich sagen. Also wenn wir jedes Jahr eine Platte rausbringen würden, kommst du irgendwann in so eine leichte Sinnkrise, weil du natürlich auch immer wichtige Themen besprechen willst und die kommen einfach nicht so im Minutentakt reingerasselt. So, ne? Und man braucht halt irgendwie für eine neue Platte, die sich dann natürlich auch netterweise ein bisschen von der alten abheben soll, immer schon eine Weile Leben und Erfahrung und Ideen und Sachen, über die man sich ärgert und über die man nachdenken kann, um halt irgendwie wieder genug neue, gute Ideen zusammen zu krakeln, dass das halt auch wieder ein geiles Album wird. Es ging ja nie darum, halt irgendwie Social-Media-mäßig jeden Tag Hallo zu schreien und hier ist noch ein Song und hier ist noch ein Song, sondern wir wollen ja schon irgendwie, ich will nicht sagen wichtige Platten, aber solche Platten, wie sie uns wichtig waren, das sind ja immer Meilensteine, ne? Also wie gesagt, zweites Run-DMC-Album, erstes Public Enemy, erstes, zweites, das sind so Platten, die bis heute bei uns allen irgendwie Wichtigkeit haben, die ich mir tatsächlich auch ab und zu nochmal wieder anhöre und immer noch irgendwie krass, wie soll ich sagen, inspirierend finde, weil da wirklich so viel Irrsinn drin steckt, der einfach so auch universal ist. So. Und irgendwie hat sich das dann immer mal so eingegroovt, dass Jan hat, glaube ich, auch mal irgendwann gesagt nach irgendeiner Platte, so jetzt wüsste ich auch nicht mehr, über was ich noch schreiben sollte. Da steckt jetzt echt alles drin, was ich im Kopf hatte. Ne, und dann ist halt irgendwie nicht.
Aber der hat ja offensichtlich den doppelten Output. Also weil er macht ja, ja seine Solo-Geschichten.
Ja, das Ding ist halt, dass du bei, wenn du singst, verbrauchst du sehr viel weniger Worte. Also ein gesungener Text ist meistens ein Drittel so lang wie ein Rap-Text, weil da halt so viel gesammelt wird in den ganzen Teil. Da muss halt viel mehr reinpacken. Und es ist natürlich was anderes, ob du in der Crew ein Lied machst, wo du dir den Text mit noch einem oder zwei anderen teilst und nicht so viel machen musst. Und die Musik ist dann halt auch eher so ein Joint-Venture-Ding irgendwie, da kommt was anderes dabei raus, als wenn du ganz alleine jede einzelne Detailentscheidung zu verantworten hast. Also wir haben ja alle unseren Solo-Kram gemacht in der Zwischenzeit, muss ja nicht Musik sein. Also Dennis hat ja auch ohne Ende Solo-Platten gemacht, Mini-Disco war auch Knallerteil und halt auch die letzte da. Und ich bin halt nicht so der Typ, der jetzt irgendwie alleine Musik macht. Also ich bin halt ein DJ in erster Linie und mache halt das, was man so DJ-mäßig mit Musik macht. Also ich höre mir die an und denke mir dazu was aus, höre mir alte Platten an, finde Sachen, die ich witzig finde, probiere da was aus, aber was ich damit machen soll, ich mache jetzt keine Instrumentalplatten wie ein DJ Shadow oder so. War irgendwie nie so mein Ding. Und ich sammle dann meistens und bereite vor für das, was da vielleicht mal kommt. Und wenn dann...
Also du sammelst jetzt schon.
Ich sammle
immer. Weil Arnma ist ja jetzt auch schon wieder 6 Jahre her. Also ja, man witzig, könnte ne? ja mal unterstellen, dass da doch jetzt so langsam könnte doch mal wieder was passieren, oder?
Ja, wer weiß. Also eigentlich wäre es ja schlau, solche komischen Leerlaufzeiten wie diese bekloppte Pandemie, wo wir wirklich nichts Besseres zu tun haben, als uns eigentlich in den Keller zu setzen und Musik zu machen, mal dazu zu benutzen, uns in den Keller zu setzen und Musik zu machen. Aber irgendwie, es war halt auch immer... Wir fangen immer erst an, wenn es sich danach anfühlt.
Ist das dann so eine Eingebung, so ein Punkt, so ein Kribbeln, so ein ihr trefft euch alle drei zufällig bei Karstadt in Eimsbüttel und sagt, sag mal, ach, das ist ja gut, dass ich die treffe, wollen wir nicht mal wieder eine Platte machen? Nee. Also es gibt überhaupt gar keinen Rhythmus, einen Druck von der Plattenfirma. Nee, gar
nicht. Man nimmt sich das vor und dann setzen die sich vielleicht nur, also meistens geht das immer mit der Rap-Abteilung los, dann müssen sie sich Jan und Dennis mal treffen und gucken, ob sie irgendwelche gemeinsamen Themen haben und ob sie da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und dann wird meistens angefangen, parallel dazu die Musik zu basteln. Da bin ich dann eher so Zuträger irgendwie. Aber es ist halt, also wir haben fürs letzte Album, da wo einmal drauf war, glaube ich, 3 verschiedene Versuche über Jahre, wo man immer so, jetzt fange ich wieder an, yeah, geil. Und dann fummelt man und irgendwie fühlt es sich nicht richtig an. Und irgendwie ist der Wurm drin, ob man jetzt musikalisch nicht irgendwie eine Version, die sich beginnermäßig anfühlt und trotzdem jetzt zeitgeistmäßig nicht total out of date klingt und so weiter. Und dann hast du halt irgendwie, also als wir den ersten Versuch gestartet hatten, da war Dubstep gerade das neue Ding und Bums hatten natürlich auch Beginnerbeats auf einmal so Wobble-Basslines drin. Und das hat dann aber so lange gedauert, dass Dubstep dann irgendwann out war. Und dann haben wir immer noch so Beginnerlieder, die so Wobble-Basslines drin haben. Und dann merkst du halt so, Alter, den Fehler sollte man nicht machen.
Und die Phase mit den Autotunes habt ihr jetzt ja auch schon übersprungen.
Ja, steckt halt immer so viel Nachdenken drin, wie irgendwas zu sein hat und wie anders man es der Welt zutrauen kann und naja, keine Ahnung.
Jedenfalls, also mutmaßlich 2022 und 2023 werdet ihr da nichts auf die Karte bringen.
Also ich bin da eher so, dass der am wenigsten bremsende
Faktor. Wie kommst du da am meisten klar mit irgendwie so oder meistens dann klar mit, dass wenn du sagst, die Rap-Abteilung muss ich erstmal bewegen, dann und du hast du möglicherweise jetzt schon 30 Ideen für Songs und die müssen jetzt mal.
Ja, aber ich bin halt immer so ein Effizienztyp. Also ich fange nichts an, wenn ich nicht einen klaren Sinn darin sehe. Und einfach mal einen Beat machen für was weiß ich, würde ich nie tun. Hm. Weil dafür sind halt die Ansprüche und die Geschmäcker viel zu klar. Nicht? Und es hat sich einfach daraufhin entwickelt, dass es Sinn macht, dass die Rapper auch bei der Herstellung der Musik involviert sind, weil wenn die selber machen, dann adoptieren die Dinger auch sofort. Dann ist das ja deren Beat und dann machen sie den für ihren Text und dann ist die Chance, dass sie darauf auch klarkommen und das funktioniert mit deren Texten höher. Und sonst war das immer so, jetzt kommt der DJ da noch mit so einem Beat und da kann ich wieder überhaupt nichts mit anfangen. Und deswegen ist es halt eher so, dass das dann eher so ein Joint-Venture-Zusammenspiel aus allem Möglichen wird.
Aber das eine ist ja der Anspruch und die Qualität und das andere ist ja auch Arbeit und Geld verdienen.
Ja.
Kommt man dann heutzutage damit so klar? Weil ich sag mal, Platten werden nicht mehr so viel verkauft. Die Nicht-Konzert-Phase habt ihr jetzt auch locker übersprungen. Das heißt, für dich ist es auch völlig ausreichend, alle 6 Jahre mal ein Album zu machen?
Ja, also so viel Planung mache ich da nicht. Also ich trab mal los gerade.
Aber es gibt ja eine Notwendigkeit.
Nee, ja klar, normal. Also mein Vermieter oder mein Bausparvertrag-Hersteller interessiert das auch nicht, was bei mir läuft. Der will halt seine Raten sehen, ne? Und klar. Und essen muss ich ja auch noch mal irgendwann zwischendurch. Ja, aber habe ich irgendwie nie großartig drüber nachgedacht. Also es ist ja, kommt mir manchmal ein bisschen vor wie Lotto spielen. Also es kann halt klappen oder nicht. Ne? Aber wie viele Leute haben halt irgendwie grandiose Alben in die Welt gesetzt, die es dann aus irgendeinem Scheißgrund doch nicht geschafft haben.
Und je nachdem, bisher habt ihr ja in der Konstellation ja doch sehr viel Glück gehabt.
Genau.
Wenn man das Bild vom Lotto spielen.
Genau, aber du weißt halt immer nicht, also gerade bei der letzten Platte, da hatten wir mal eben kurz 13 Jahre gebraucht, bis wir die machen. Und die Platte davor kam noch aus der quasi Prä-Internet-Hype-Phase und das ganze Internet hat ja nun kulturell die Musikwelt komplett auf den Kopf gestellt. Da geht's um das ganz Album andere. Das
wurde noch auf MySpace beworben.
Ja, sowas, ne? Also da geht's ja heutzutage um ganz andere Parameter. Also die Leute, die jetzt die neuen großen Rapstars sind, bei denen geht's nicht mehr so 100% um Skills oder innovative Ideen, sondern halt wie grandios die quasi die Social-Media-Welt beherrschen zum Beispiel. Ne? Das war bei uns halt so komplett egal. Wir hatten halt jemanden, der sich da um Facebook gekümmert hat und ab und zu wurde da mal so ein Post abgesetzt, aber es ist halt nicht so, dass das ständig irgendwie die Webcam hinter mir surrt, wenn ich auf Klo sitze oder so, weil ich halt jeden Tag da irgendeinen Scheiß für meine Fanbase machen muss. Mhm. Das ist halt ein Game, was die neueren Rapper halt super drauf haben und unser letztes Album ist quasi so von der Idee her oder von der Machart her schon noch so unter alten Parametern entschieden. Also wir haben halt ein richtiges, volles Album aufgenommen. Wir haben geguckt, dass das Ding durchhörbar ist, also auch als Ganzes funktioniert. Wir haben ein Video gedreht, wie man das so macht und das schön eingereicht, wie man es früher gemacht hat. Und mal geguckt, wie das so läuft. Und erste Single und zweite Single, wie man früher halt Platten rausgebracht hat. Und so tickt ja heute keiner mehr. Es gibt ja genug Künstler, die gar keine Alben mehr machen. Oder halt diese 60 Tracks-Alben, damit die halt möglichst viel Content haben, um jeden Tag bei Instagram irgendwie einen neuen Track zu posten. Egal, was das ist, egal. Hauptsache, du hast halt einen neuen Release jeden Tag und so. Und da haben wir halt komplett drauf geschissen. Wir haben uns halt irgendwo im Loch vergraben und versucht, irgendwie Musik zu machen, die wir gerne hören würden. Und die wir glauben, dass es sie so noch nicht gibt. Also um halt irgendwie mal wieder was anders zu machen. Weil also dieses Pattern wiederholen ist mittlerweile so Volkssport, dass es so unglaublich unspannend ist, sich streckenweise mit neuen Releasen auseinanderzusetzen. Jetzt war ja gerade Jahreswechsel und diese ganzen Jahrescharts kommen und ich höre mir dann halt auch immer von den ganzen Promobuden die Urban Club Charts 2021 an und ich falle da halt mit einem leichten Würgereflex rückwärts vom Stuhl. Das ist halt strengweise.
Also in der letzten Zeit habe ich auch das Gefühl, dass ich 19, 20 und 21 gar nicht mehr auseinanderhalten könnte.
Ach, du kannst doch nicht mal 2010 und 2021 auseinanderhalten, weil strengweise hat sich da gar nichts mehr getan. Mhm. Und auch die ganzen Unabhängigen, die ja quasi alle self-made sind mit eigenem Plattenlabel und alles In-House-Production, agieren mittlerweile wie die letzten zynischen Produktmanager von irgendwelchen miesen Major-Plattenfirmen aus den 90ern. Die machen nur noch exakt das, was die Marktanalyse denen vorgibt. Also das muss so ein Beat sein mit dem und dem Thema und den Soundeffekten und so weiter. Und dann baust du quasi ein designtes Produkt, was irgendwie auf dem Markt, den es gerade existiert, halt funktioniert, weil der Markt so funktioniert. Ne? Mir kommt das immer vor wie dieses Kinderspielzeug mit dem Rechteck, dem Dreieck und dem Kreis. Und dann hast du ein rechteckiges Stück Holz und ein dreieckiges Stück Holz. Und wenn du da mitspielen willst, dann machst du halt besser ein dreieckiges Stück Holz, dann passt es ins dreieckige Loch. Wenn du jetzt ein Oktaeder bastelst, dann hast du halt ein Problem. Und wir waren halt eher die, die früher den Oktaeder gebastelt haben und auf das Spielzeug da geschissen haben und unser eigenes Spielzeug gebaut haben. Und das ist halt irgendwie so eine Attitüde. Also wenn du heute verrückt und irre und innovativ bist, dann hast du ein Problem. Weil dann musst du ja, wenn du was werden willst, alle Leute da draußen zeitgleich überzeugen. Und früher musstest du im Endeffekt in der Hauptsache die Chefredaktion von MTV in London überzeugen. Und wenn die das Ding gedickt haben, die fünf Leute, die halt Profis waren und immer auf der Suche nach einem heißen, scheißen, wilden, unbekannten Kram, dann warst du Weltstar und dann hieß du Björk und hast halt komische Flash-Musik für irre gemacht, aber bist halt Weltstar, weil die das entschieden haben. Und wenn du heute mit irgendwie so einem Innovationsdruck wie, was weiß ich, FX Twin oder irgendwie sowas um die Ecke kommst, dann bist du halt irgend so eine Randnotiz in irgendeinem Blog, den sowieso keiner liest. Aber die ganzen Mainstream-Dinger, die halt irgendwie die großen Klickzahlen erzeugen, die halt heute den Erfolg bedeuten, die wirst du damit nicht erreichen, weil die meisten, was sie nicht kennen, das fassen sie nicht an. Ne? Und früher gab es halt eine Maschinerie, die der Menschheit, was du nicht kennst, halt bekannt gemacht haben. Und diese Art von Kultursupport vermisse ich hart heutzutage.
Ja, schön war die Zeit von MTV auf jeden Fall. Jetzt kommen wir aber erstmal zu etwas anderem, nämlich das Wissenswerte für DJ Matt. Und zwar mit einer Höhe von 279 Metern Höhe, der Heinrich-Hertz-Turm, besser bekannt als Tenemichel, das höchste Gebäude in Hamburg. Welche Sehenswürdigkeit hast du noch nicht besucht?
Also um Tenemichel war ich sogar schon diverse Male. Sogar jetzt letztens, wo sie ihn umbauen, da habe ich die ganze Technik von dem Drehrestaurant noch gesehen. Ziemlich geil.
Ich habe tatsächlich noch Kaffee und Kuchen genossen.
Ja, ich bin da auch als Kind mal gedreht worden, aber das ist schon wirklich lange her. Also das Ding... Ich glaube, das funktioniert schon seit 30 Jahren nicht mehr, das Drehrestaurant. Was ich noch nicht gesehen habe, wow. Tatsächlich ist das auch so wieder so ein Corona-Effekt, dass meine liebe Frau und ich haben uns tatsächlich mal so ganz ultra günstige Elektrobikes gekauft. Mhm. Bin ich heute hier, hast du gesehen. Mhm. Super Sache nebenbei. Und auf einmal haben wir irgendwie festgestellt, dass man nicht unbedingt nach Neuseeland fliegen muss, sondern man kann auch zu Hause super Urlaub machen. Wir fahren einfach mal durch Hamburg.
Es gibt Hobbits in Hamburg.
Ja, ja. Und fahren so in Ecken, wo wir noch nie waren. Zum Beispiel Anspieltipp vom Heidberger Krankenhaus nach Altona mit dem Fahrrad fahren. Da kommst du am Flughafen vorbei, da fährst du Ecken lang, da war es noch nie. Das ist echt schon krass. Und also wir arbeiten gerade ganz viele Sachen auf, die wir halt noch nie
gemacht haben. Das heißt, die Liste ist kurz, die noch nie. Aber
Friedhof? Ja, da sind wir auch schon gewesen.
Auf Michel oben?
Michel sowieso.
Ich war sogar schon,
weiß ja, ich auch, dass klar, du da warst. Da muss man sich ja mal angucken. Sonst darf man da ja keine Meinung zu haben.
Ja.
Nee, ach Gott. Ich war sogar auf dem Energiebunker in Wilhelmsburg. Ist auch ziemlich geil. Mhm. Wahnsinnig. Der ist fast so groß wie der an der Feldstraße. Den kennt kaum einer, aber super. Wir haben die Engländer versucht zu sprengen, haben sie nicht geschafft. Haben nur komplett entkernt. Da steht nur noch das äußere Gehäuse und alles, was drin war, ist weg.
Und jetzt gibt es lecker Kaffee und Kuchen dort.
Genau, das ist auch toll.
Gut, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. In keinem anderen Bundesland gibt es prozentual so viele Skifahrer wie in Hamburg. Betreibst du Wintersport?
Zwangsweise. Also meine Eltern haben mich meine gesamten Kindheitsurlaube, also 18 Mal locker, im Sommer immer nach Amrum geschleppt. Also jedes Jahr auf Amrum. Aber es war also, fand ich nie scheiße. Ich liebe Amrum. Und damals gab es ja auch noch...
Ist das nicht auch die Insel, wo Hans Rosenthal immer war, glaube ich?
Also Katja Epstein hat da ein Haus, weiß ich.
Ah, oh, siehst du? Beiden Musikgrößen sozusagen, ihr beide.
Ja. Also. Ja. Nee, also und im Winter war halt immer Usus, weil mein Vater war ein totaler Skifreak, Skifahren und halt auf Saas Fee und was weiß ich. Also wir waren halt quer durch die Alpen unterwegs da. Und Guido muss halt immer mit, ne?
Also aber heute nur noch Schlittschuh.
Ja, das war halt eher so ein bisschen zwangsmäßig. Also man ist halt mitgefahren, weil man, was will man schon machen als Kind? Und ich fand das immer ganz gut als Kind so, aber irgendwann später dann nicht mehr so. Da taten mir die Füße in den Leihschuhen immer so weh. Und außerdem war das dann auch so warm und der Schnee war so matschig. Das war so mies anstrengend irgendwann. Also irgendwie hat es sich dann verlitten. Und später kam es dann mal wieder, wo wir dann in der Schweiz irgendwie in irgendwelchen Skifahr-Hotels gebucht waren zum Party machen. Und da war die Bezahlung nicht Geld, sondern eine Woche in dem Hotel sitzen und Skipass. Und das war ganz geil. Da sind wir dann so.
Das heißt, die Beginner sind alle Skifahrer?
Nö, aber ein paar. Also Dennis fährt zum Beispiel ganz gut Snowboard, weiß ich. Also ich war da viel mit Dennis halt unterwegs und mit dem Soundsystem. Mhm. Und da waren wir dann auf einmal wieder in Skigebieten. Und das war doch... Hat Spaß gemacht. Aber mein Vater war der Hardcore-Skifahrer. Aber es gab zum Beispiel in Ottensen, wo ich wohne, auch ein Skifachgeschäft. Hinterm Altona.
Aber jetzt nicht mehr.
Museum. Nee, das hat er irgendwann zugemacht. Da ist jetzt ein Tierarzt drin.
Kommen wir zum nächsten Wissenswerten. Der Hamburger Flughafen ist der älteste Airport weltweit, der ununterbrochen und am gleichen Ort in Betrieb ist. Eröffnet wurde er am 10. Januar 1911. Wohin bist du zuletzt geflogen?
Ich glaube sogar, das war New York. Und zwar waren auch meine liebe Frau und ich, also ich bin Hip-Hop-DJ, ne? Ich war das erste Mal in New York vor 2 Jahren. Und wir sind tatsächlich mit einem, also eine Woche bevor der ganze Kram dicht gemacht wurde wegen der lustigen Seuche, sind wir da halt irgendwie rausgeflogen. Und als wir dann noch durch New York gestapft sind, hatte keiner von dem ganzen Pandemie-Quatsch je gehört. Und wir hatten tatsächlich ein Hotel genau auf der Grenze zwischen Chinatown und Little Italy. Man erinnert sich noch, wie das mit der Pandemie losging und wo das losging und wo es richtig fies reingehauen hat. Da ist man natürlich zwischen Chinatown und Little Italy perfekt. Und ich weiß noch, wie so die alten Italiener in den Geschäften unter unserem Hotel sich immer unterhalten haben. Ja, ich habe mit meinem Bruder in Palermo telefonieren, das ist ja richtig schlimm, da sterben die Leute. Nee, echt, ne? Und wie immer, was tragen die denn da? Und dann haben wir mal Nachrichten geguckt, da war nichts. Aber die Italiener in Little Italy hatten dann schon irgendwie so Homecall und da ging es dann langsam los. Und dann sind wir nach Hause geflogen und eine Woche später war es das dann in New York. Aber ich glaube, es war tatsächlich New York. Seitdem gab es keinen Anlass mehr zu fliegen.
Du hast ja heute auch ein Rollerskate-Jam-Sweatshirt an, darf ich den lieben Hörerinnen sagen. Wie kamst du zum Rollschuhlaufen?
Oh, schon wieder so eine lange Geschichte. Du fragst auch Sachen. Ey. Naja, also nachdem, wir haben ja schon gelernt, wo das mit meinen Platten losging, bei der Plattensammlung meiner Eltern. Und tatsächlich als Kind, Ende 70, Anfang 80, hatten alle Rollschuhe. Das war einfach Vollsport. So, das war einfach, man hat als Kind auf der Straße Fang gespielt mit Rollschuhen. Und erst diese Unterschnalldinger und dann später halt diese Disco-Roller mit den bunten Rollen. Und 83 oder so machte in Ochsenzoll, was nicht so weit weg von Norderstedt ist, Nordhamburg, eine Rollschuhbahn auf, die Skateland hieß. Und klar, da war Klein Gidi natürlich auch am Start. Und da bin ich dann halt alleine mit der Bahn mit 11 dann nachmittags hingefahren und bin nach Rollschuhlaufen gegangen. So 5 Mark Eintritt und dann nochmal eine Pommes und Cola und das war's dann. Und da bin ich im Kreis gefahren und da habe ich dann auch das erste Mal einen DJ gesehen und ich war halt mit 11 alleine ohne Mami in der Disco. War zwar nachmittags um 4, aber war ja auch dunkel da drin und die hatten auch eine Lasershow und eine Spiegelkugel und eine Nebelmaschine und alles, was man braucht. Und ich fand das unglaublich faszinierend. Und da habe ich halt irgendwie so diese Verbindung von Rollschuhlaufen und Musik so verstanden. Und das ist schon was sehr Besonderes, was ich dann schnell wieder vergessen habe. Ich meine, hallo, ich war 11, 13, 14, dann war Schule vorbei und dann habe ich ein Auto gekriegt, dann ging es mit Hip-Hop los. Und meine Rollschuhbahn hat tatsächlich nur 2,5 Jahre überlebt, dann war die auch schon wieder pleite. Ich glaube, 85,5 war die schon wieder dicht. Das habe ich gar nicht mehr mitgekriegt, hat mich auch gar nicht mehr interessiert. Und da habe ich auch nicht mehr drüber nachgedacht, 20 Jahre lang. Und irgendwann um 2000 rum hat mein alter Resident-Laden Mojo Club mal eine Retro-Rollschuhparty gemacht, im alten Laden noch, bevor sie ihn abgerissen haben. Und dafür haben sie den Laden super aufwendig zu einer Rollschuhbahn umgebaut, mit eigener Holzfahrbahn. Die haben sich den Rollschuhe besorgt zum Verleih und so weiter. Und 2000 war dieses, da war Inline noch der Shit. Und also Quadskates, also die normalen Rollschuhe, hatte keiner mehr auf dem Zettel. Aber es war ein Mega-Flash, alle, die da waren. Also heute reden die Leute noch von diesem Abend. So, was war denn da los? Und das war dann vorbei und dann haben sie das einmal nochmal gemacht und dann nie wieder, weil es so teuer war für den Club. Das hat sie halt vorne und hinten nicht gerechnet. Und alle hatten immer so im Hinterkopf, wie geil dieser Abend war. Und alle wollten es gerne mal wieder machen. Und als sie den Motoclub neu gebaut haben, stand ich in dem Neubau und dachte mir so, hey, der Boden ist aber super, alles barrierefrei hier. Und dann habe ich mal gefragt, sag mal, die alten Rollschuhe von der alten Party, wo sind die eigentlich hin? Ja, die liegen da hinten im Lager. Ich so, ach so. Naja, und dann haben wir halt 2014 da wieder angefangen, im neuen Motoclub Rollschuhpartys zu machen. Und wir wollten mal so 2-3 machen auf Hahahihi. Dann haben wir jeden Monat wieder eine gemacht, weil die Leute immer wieder kamen. Und dann hat uns erst die Pandemie davon abgehalten, damit aufzuhören. Nicht abgehalten aufzuhören, abgehalten ist zu machen.
Jetzt hast du ja, haben wir sehr viel über Musik gesprochen, bist immer von Musik umgeben. Gibt es einen Ort in Hamburg, der so schön ist, wo du einfach gar keine Musik brauchst?
Tatsächlich, also ich habe ja noch so ein Auto-Hobby und fahre ja gern mit so Oldtimern durch die Gegend. Hatte mal welche, habe auch wieder verkauft. Und das eine Auto, das ich tatsächlich 20 Jahre hatte, das hatte zwar ein Radio, aber das war kaputt. Und ich bin 20 Jahre ohne Radio mit der Karre rumgefahren, habe das Ding nie vermisst. Das ist halt, da brauche ich keine Musik.
Sehr gut. Aber sonst so, Hafen, wie für mich, ich mag ja das Surren der Kräne einfach. Das finde ich einfach super.
Ja, also, total. Also ich bin auch niemand, der auf einem Fahrrad oder in der U-Bahn mit einem Walkman sitzt. Also ich höre mir halt immer so den ganzen Ambient-Sound an und finde das halt, ich könnte auch nicht mit dem Fahrrad fahren mit Kopfhörern auf. Wenn ich nicht höre, was von hinten auf mich zurast, dann kriege ich halt irgendwie Angstgefühle.
Sehr gut, sehr vorbildlich. Wir sind schon am Ende und deswegen kommen jetzt schon die beiden letzten Fragen, die du gerne in 1 bis 2 Sätzen nur beantwortest.
Das hättest du wohl gerne.
Ja, das hätte ich so gerne. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Das ist eine gute Frage. Das hat mich meine Frau schon an meinem 30. Geburtstag gefragt. Sag mal, wo verdienst du denn in 10 Jahren dein Geld mit? Und da ich so, schauen wir mal, ne? Wenn's läuft, mache ich das halt weiter. Vielleicht werde ich irgendwann so ein David Roddigan. Momentan läuft's natürlich überhaupt nicht. Aber wir hatten ja im November so ein kurzes Fenster, wo es so aussah, als wenn alles wieder gut ist und die Clubs wieder aufmachen, als 2G kam. Und zack, kommen auch die ganzen Jobanfragen wieder rein und dann kann ich auch wieder DJ spielen. Ich muss auch nicht jeden Monat 8-mal lostigern, wie früher, 2-mal reicht. Aber ich glaube, auflegen bleibt. Also das ist das, was ich gelernt habe, was ich kann.
Und in 5 Jahren wäre Ahnma dann schon 11 Jahre alt. Das wäre dann ja spätestens dann mal die Zeit, mit der Rap-Abteilung zu reden.
Ja, ist wirklich wahnsinnig. Also ich meine, auf Partys spielen, also natürlich sind das auch immer Beginner-Soundsystem-Partys, aber da spielen wir auch noch Füchse und so eine Dinger. Und die sind dann ja mal eben so 24 Jahre alt. Mhm. Und das ist schon richtig Schrott, ne? Also uralt. Und da gibt's dann tatsächlich auch echt größere Mengen Leute, die nicht mehr wissen, was das ist. Ne? Also das ist auch in Ordnung. Ist so
gut.
Ja, voll.
Dann wäre der bald gecovert.
Ja.
Ach du Schrack. Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Oh mein Gott. Weiß ich, ja, keine Ahnung. Also ich hoffe, dass dieser etwas liberale Sonderstatus, den diese Stadt immer hatte, ihn vor dem ganzen Schwurbel-Spaltungskram so ein bisschen immun macht, der da gerade durch die Nation weht. Also Hamburger sind halt generell irgendwie ein coolerer Haufen gewesen, immer. Ich will das nicht als Freifahrtschein gelten, aber ich hoffe, dass das hier halt auch so bleibt. Also keine Ahnung, kann ich nicht so genau sagen.
Die Hoffnung tragen wir mit dir auch.
Ja.
Lieber Guido, lieber DJ Matt, ich bedanke mich recht herzlich für die vielen schönen Antworten auf die Fragen, die ich an dich hatte. Ich hätte noch viel mehr, wir können da ja vielleicht irgendwann mal einen zweiten Teil draus machen. Ja. Bedanke mich recht herzlich und sage Ahoi.
Ich bedanke mich. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Ciao.
Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer. Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.